Der Hans-Rudi hat angesprochen, dass er im Zelt eine persönliche Begegnung mit Jesus hatte. Und wir haben heute, also im Vorbereiten, mega den Eindruck gehabt, dass es wirklich heute auch so ein Abend wird, wo Gott mega persönlich dir möchte begegnen. Das kann mega unterschiedlich aussehen, aber ich möchte dich wirklich ermutigen, dass du dein Herz auftust und ja, einfach parat bist, so Gott zu begegnen, wie er dir möchte begegnen. Ich glaube wirklich, dass ja, einfach so persönlich darf werden, weil wir einen Gott haben, der uns so gut kennt. Und ja, wir sind im Moment in dieser Ezra-Serie als Gemeinde drinnen.
Sorry, es tut mir leid, ich bin ein bisschen spät.
Ja, Sile.
Es tut mir leid. Danke vielmals für alles aufstellen. Ich habe das super gemacht.
Weißt,
es ist doch Albe, weißt du, noch eine Sache gehabt, jetzt auch noch mit dem Joa und so. Aber
also, und was geht jetzt hier?
Jetzt bin ich bereit. Jetzt kann ich Gott begegnen.
Cool.
Ist gut.
Super.
Danke vielmals. Cool.
Merci.
Super, hey. Genau so komme ich manchmal in den Gottesdienst. Irgendwie noch das Zeug gehabt und ein bisschen knapp dran. Und nachher kommen wir her und bauen uns ein Zelt auf. Und sagen wir, jetzt sind wir bereit für die Begegnung mit Gott. Und früher war das ein bisschen anders gewesen. Und dann hat es schon angetan, und ich bin jetzt gerade ein bisschen fest ins Wort gefallen. Aber wir sind ja in dieser Serie von Ezra, von Nehemia, wo es ja viel um den Tempel geht. Wo es viel darum geht, wir haben schon davon gehört, wie sie sind zurückgegangen auf Jerusalem und um Zerubabel und haben angefangen, den aufzubauen. Und heute Abend wollen wir genau das machen. Wir wollen uns Zeit nehmen, mal den Tempel ein bisschen genauer anzuschauen. Darum haben wir hier diesen wunderbaren Aufbau auch gemacht. Das ist ein mega schönes Modell von dieser Stiftshütte. Das ist im Maßstab 2 zu 1, also eigentlich alles halb so gross, wie es nachher auch ist. Und ich möchte euch wirklich einladen, wie es Nathanael schon gesagt hat, heute Abend, wie so einen Moment von der Begegnung zu suchen mit Gott. Weil Begegnung ist ein mega gutes Stichwort. Das hier nennen wir zwar Stiftshütte, aber eigentlich im Ursprung bedeutet das so viel wie Zelt der Begegnung. Oder sogar Zelt der von Gott festgesetzten Begegnung. Also Gott hat einen Ort geschaffen, wo wir ihm begegnen können. Und ich möchte dich wirklich persönlich einladen, mit mir mitzukommen auf die Reise. Wir werden, Nathanael und ich, euch nachher der Tür leiten, durch so ein bisschen die einzelnen Elemente und dort auch dazu sagen, was das für uns persönlich bedeutet oder vielleicht auch, was Jesus mit dem heute uns noch sagen will. Und ich hatte gestern ein spannendes Gespräch mit jemandem aus unserer Gemeinde, wo wir so ein bisschen darüber geredet haben, wie geht es dir? Und plötzlich sagt er so, ja weisst, es gibt wie nicht eine gesunde Distanz zu Gott. Wir können nicht in einer gesunden Distanz zu Gott leben. Wir sagen, ja, das stimmt. Es gibt nur eine gesunde Nähe. Gesunde Nähe, die wir zu Gott leben können. Und genau das möchte ich dich heute Abend herausfordern. Vielleicht das auch mal zuzulassen. Vielleicht sagen, ja, ich suche mal die gesunde Nähe. Ich versuche mal, dem Gott wirklich zu begegnen. Weil hier, da werden wir ganz am Schluss dazu kommen. Die Bundeslade ist das Allerheiligste. Ihr könnt euch vorstellen, hier ist der dicke Vorhang gehangen. Er war etwa 10 cm dick. Der ist hier gehangen. Nachher hat sich so als ein Zelt erstreckt bis hier und das ist vorne dran. Und hier sind wir im Heiligsten und hier im Allerheiligsten. Und wir werden uns dem heute Abend Schritt für Schritt nähern. Und bevor wir starten, möchte ich noch ganz kurz 2-3 Sätze sagen zu Tempel und Stiftshütte, weil man hat vielleicht manchmal schon ein bisschen, oder ich habe das selber auch noch mal nachschauen, wie ist das eigentlich genau gegangen? Weil Gott hat Mose den Auftrag gegeben, die Stiftshütte zu bauen, genaue Vorschriften, das kann man im Exodus, 2. Mose, nachlesen, ist jedes Schräubli quasi, jedes Scharnier von dieser Stiftshütte ist genau vorgegeben gewesen und jedes so gebaut, immer wieder zusammengeräumt, transportiert, durch die Wüste, an einem neuen Ort wieder aufbauen, weil Gott hat gesehen, da will ich wohnen. Mitten unter euch will ich wohnen. Und nachher hat es Kriege gegeben und die Stiftshütte oder das Zelt und die Bundeslade, sie eine Zeit lang sie wie getrennt voneinander. Man hat das an einem anderen Ort aufbewahrt. Unter dem König David war die Bundeslade auch mal beim Obed-Edom gewesen. Das ist vielleicht auch ein Name, wo jemand etwas sieht. Und es hat nachher einen Moment gegeben, was wieder ist zusammengeführt worden. Und das möchte ich euch gerne vorlesen. Das steht nämlich in Könige 8. Dort steht: Damals versammelte Salomo die Ältesten von Israel nach Jerusalem. Also der Salomo, der Sohn von David, war König von Israel und hat nachher einen Tempel aufgebaut. Und zwar nach seinen Vorstellungen. Er hat gesehen, wie er das haben will. Nicht mehr so genau nach Gottes Vorstellungen, aber sehr ähnlich wie die Stiftshütte. Und er hat die Ältesten versammelt, um die Lade des Bundes, also die Bundeslade des Herrn, heraufzuholen aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und sie brachten die Lade des Herrn hinauf, dazu das Zelt der Begegnung und alle heiligen Geräte, die im Zelt waren. Also es heisst, aber die Bundeslade und auch das Zelt und die anderen Sachen sind ein bisschen verteilt gewesen und hat alles wieder zusammengebracht in den Tempel. Und die Priester brachten die Lade des Bundes des Herrn an ihren Platz in den Hinterraum des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligen herausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Und das ist so gewaltig, finde ich. Weil Gott gesehen hat am Anfang, dort wollte ich wohnen, mit unter euch, in diesem Haus. Nachher war es ein bisschen getrennt gewesen, und als der Tempel ist gestanden, ist es wieder passiert, dass die Herrlichkeit von Gott ist eingezogen. Und ich glaube wirklich daran, dass es nicht nur dann ein spezieller Ort war, um Gott zu begegnen, sondern dass es auch heute noch ein spezieller Ort kann sein, wo wir Gott begegnen können. 2. Mose 29, 42 redet Gott selber und sagt: In diesem Zelt werde ich euch begegnen und mit dir, Mose, sprechen. Es ist der Ort, an dem ich euch, meinem Volk, nahe bin, und er wird heilig durch meine herrliche Gegenwart. Und auf diese Reise lade ich euch ein, und wir werden jetzt in den ersten Song gehen, der heisst «Begegnen mir nochmal». Und vielleicht kann es ein Gebet sein, für dich und für mich, wo wir sagen: Gott, begegne du mir heute Abend nochmal. Ich will vielleicht einen Schritt auf dich zu machen, aber dich wirklich bitten, dass du mir begegnest. Und wir werden während dem ersten Lied auch noch Säckchen oder Tränen geben. Wir werden Kollekte einziehen für unsere Gemeinde. Danke vielmals für alles, was ihr gebt. Wenn du das Gast bist oder das erste Mal hier bist, dann darfst du wirklich einfach sehr, sehr gerne an dir vorbeigehen lassen. Und jetzt beten wir, Jesus, wirklich für den Moment, für die Stiftshütte, für den Gottesdienst, den wir gemeinsam erleben dürfen. Und ich bringe das Gebet vor dich. Begegne du mir nochmal. Begegne du uns nochmal. Wie du schon 100-mal, schon 1000-mal hast gemacht, bete ich nicht mehr für eine persönliche Begegnung mit dir. Danke, dass du da bist. Danke, dass wir nicht lange auf dich müssen warten und irgendwelche Rituale Schritt für Schritt gehen, um dir zu begegnen. Sondern danke, bist du jetzt schon da und bereit, uns zu begegnen. Wir starten unsere Reise, dem Gott zu begegnen. Hier, dem Feuer, an dem Brandopferaltar. Und die, die sich vielleicht daran erinnern, an die Predigt vom Kriegel in Esra E, es ist beschrieben, dass wo die Ersten sind zurückgegangen unter dem Zerubabel, ist das allererste vom Tempel, das sie hier aufgebaut, ist der Brandopferaltar gewesen. Es war ihnen extrem wichtig gewesen, dass man den wieder aufbauen konnte. Warum? Hier ist etwas Wichtiges passiert. Im Alten Testament war es so, dass es Opfertier braucht, um die Sünden der Menschen vorzunehmen. Man sagt dem Sühnelist. Ich finde, das beste Beispiel dafür ist, wenn ich eine Schuld habe bei jemandem anders, dann hat man gesehen, man muss Sühnelist, also die Schuld zahlen. Und genau das ist das, was hier passiert ist. Und das hat ihnen gefehlt. Im Exil, wo sie waren, in Babylon, wir können uns vielleicht daran erinnern, an die Daniel-Serie, im babylonischen Exil haben sie das nicht gehabt. Und es gibt doch auch die Stelle aus dem Daniel 6, wo der Daniel das Fenster auftut nach Jerusalem, weil er den Sehnsuchtsort hatte. Dort hat er sich Gott nachgefühlt. Und mir ist irgendwie in der Vorbereitung auch so ein bisschen das durch den Kopf gegangen, während Corona. Ich weiß, es ist schon 5 Jahre her, wo wir hier Plastikwändchen aufgestellt und links und rechts gehockt und unterschiedliche Eingänge genommen. Eigentlich schon wieder weit fort und gleich ist doch das irgendwie auch so ein bisschen das gewesen. Wir haben dann, ja, man hat sich wieder irgendwann treffen dürfen, aber wir haben auch lange Livestream gehabt, man hat sich nicht dürfen tanken, man hat nicht dürfen singen, eine Zeit lang, nur instrumental. Viele Sachen, vieles hat uns wie gefehlt. Und ein bisschen so stelle ich mir das auch vor, wahrscheinlich noch natürlich in einem anderen Ausmaß, weil ihnen hat wirklich das Zentrale ihnen gefehlt, das Opfern. Und darum sind sie zurückgekommen und das war das Erste gewesen, was sie aufgebaut, der Altar. Und jetzt können wir uns das so vorstellen. Das ist hier, ja, das jetzt da mit diesen Hölzchen her da und dem Licht, das ist wie ein Feuer. Aber das ist schon recht wild zu und her gegangen hier. Weil da wären jetzt rundum Ochsen und Schafböcke und Geissböcke und so weiter. Und wenn jetzt du würdest kommen mit dem Tierli, dann würde der Priester das anschauen und das beurteilen. Und wenn es genug gut ist, sagen, okay, gut, wir schlachten das, wir verbrennen das und deine Sünden sind dir wieder vergeben. Ich habe eine Schuld bei Gott. Und zwar muss man die begleichen. Meine Schuld vor Gott ist, dass ich nicht perfekt bin. Dass ich nicht alles richtig mache. Dass ich nicht wie das perfekte Opferlamm bin. Gott ist heilig. Bei ihm gibt es keine Fehler. Er hat keinen Makel. Und darum erleidet es mich nicht dort innen. Weil ich als Mensch meine Fehler habe. Weil ich Sünden begehe. Auch als Christ, tatsächlich, passieren mir Fehler. Mir gelingt nicht alles gut. Und darum ist es wichtig für mich, den Altar zu haben. In 1. Mose 22 ist eine krasse Geschichte über Abraham, der den Auftrag von Gott bekommt, seinen Sohn zu opfern. Er nimmt Holz mit und sein Sohn baut den Altar auf, lädt seinen erstgeborenen Sohn auf den Altar und will das wirklich machen, weil er den Auftrag von Gott bekommt. Und im letzten Moment sagt Gott, stopp. Und der Abraham tut seine Augen auf und sieht, dass sich er wieder im Zaun hat verfangen. Und er kann den nehmen und opfert den wieder stellvertretend für seinen Sohn. Gott hat selber für das Opfer gesorgt. Und so ist der Brandopferaltar ein Bild für das Kreuz. Ein Bild für das Kreuz auf Golgatha, wo Gott selber für das Opfer gesorgt hat. Für deine, für meine und für deine Fehler. Für dort, wo wir unperfekt sind. Für dort, wo es eben nicht reicht, weil wir eben Menschen sind, hat er seinen Sohn ans Kreuz gegeben, damit unsere Schuld vergeben ist. Und in 1. Johannes 1,9 ist beschrieben, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Er reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und das ist das, was hier symbolisiert wird. Hier an dem Ort, wo früher geopfert wurde, ist es heute für uns nicht mehr dran zu opfern. Weil der grosse Unterschied von Jesus, der sich als Opfer hergegeben hat, zu den Tieren ist, die Tiere sind ähnlich geopfert worden. Und tot gewesen, und nachher musste das nächste Opfer kommen. Jesus ist auferstanden und gibt sich darum als lebendiges Opfer immer wieder für uns her. Das ist nicht etwas, das zeitlich begrenzt ist, sondern etwas, das wir immer wieder in Anspruch nehmen dürfen. Und wenn wir jetzt hier an den Brandopferaltar kommen, ist ja die Frage, was geben wir denn Gott? Was fordert die Erde von uns? Weil es gibt ja, wie ich vorher erwähnt habe, nicht mehr eine Schuld, die wir zahlen müssen. Es gibt nicht mehr einen Schuldschein, der irgendwie zerrissen werden muss. Aber in Römer 12,1 wird beschrieben, oder steht, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott hinzugeben. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Also Gott sieht, schau, ich habe für eure Schulden gezahlt. Ich vergesse sogar eure Sünden. Und der Paulus lädt es nachher so aus und sagt, hey, wenn wir das erkannt haben, wenn wir erkannt haben, wie gnädig und barmherzig der Gott ist. Das ist unsere angemessene Reaktion auf seine Liebe, dass wir sagen, wir geben uns im Herrn. Wie es der Hans-Rudi vorhin auch erzählt hat, wie er es erlebt hat, wie er sein Leben hat Gott gegeben. Und so ist unsere Antwort auf Jesus seine Hingabe, unsere persönliche Hingabe. Und ich würde gerne einen Moment von der Stille nehmen, wo jeder für sich sich dieser Frage stellen kann. Was will ich Gott geben? Was ist das, was ich heute Abend vielleicht hier auf den Altar legen möchte? Was ist das, was ich vielleicht für unsere Sprache zu reden vor das Kreuz bringen möchte? Wir haben in der Vorbereitung auch noch den Eindruck gehabt, weil hier, eben, ich habe vorhin erzählt, von diesen Tieren, und da war auch Blut rum, und da sind auch irgendwann die Kadaver ja auch her müssen am Schluss. Also es hat wahrscheinlich auch gestunken hier. Es war nicht einfach so ein schöner, friedlicher Ort gewesen, sondern es war laut gewesen, da haben die Kühe auch gemauert und andere Sachen gemacht. Und darum kann das hier auch ein Ort sein, wo du deine Sachen kannst hergeben kannst, die vielleicht stinken. Die vielleicht nicht das Schönste ist, was wir Gott geben können. Aber er hat genau für das gezahlt. Genau auch für das ist er am Kreuz gestorben. Und so lade ich dich ein, wirklich einen Moment von der Stille zu nehmen, für jeden für sich persönlich. Und nachher werden wir in ein Lied übergeben, das Gehorsam heisst. Gehorsam, wo auch die Stelle aus dem Römerbrief beschrieben wird, die ich vorher auch vorgelesen habe. Dass wir eben uns ihm als unsere lebendigen Opfer hergeben.
Nach dem Brandopferaltar, bevor die Priester ins Heiligtum kommen, sind sie nachher hier zu diesem Waschbecken gekommen. Sie haben sich zuerst mit ihrer Schuld, mit dem Brandopferaltar, mit ihrer Schuld befasst und durch das auch Gottes Heiligkeit gespürt. Und durch das haben sie gemerkt, ja, dass sie so einfach nicht können vor Gott kommen. Und nachher sind sie hier an das Waschbecken gekommen. Und das Waschbecken war innen drin aus Spiegeln. Sie haben da reingeschaut und sind wie nochmal mit ihrer Schuld mit dem konfrontiert worden. Und ich weiss nicht, wie es dir geht. Vielleicht schaust du in das Waschbecken rein und ja, du siehst irgendwie all die Macken, all das, wo du nicht gut findest an dir, wo all die Schuld kommt, all das in den Sinn, wo irgendwie nicht gut ist. Und vielleicht bist du aber auch eher so, dass du wirklich wie der Altar hier brauchst. Und ich persönlich merke es immer wieder, dass ich wie Sachen habe und denke so, ja, so schlimm ist jetzt das auch nicht. Ah, so ein schlechter Christ bin ich doch gar nicht. Und wenn ich merke, hey, ich muss immer wieder wie an diesen Altar herkommen und wie erkennen, wie heilig Gott ist und dass ich wie die Vergebung wirklich auch brauche. Aber es ist eben nicht fertig hier, sondern wir dürfen wie an das Waschbecken herkommen. Und ja, mit diesem Waschbecken auch einfach unsere Schuld bekennen und Sachen ans Licht bringen. Buß tun und im Wissen, dass eben Gnade für uns parat ist. Und wenn du vielleicht jetzt irgendetwas hast, wo du merkst, hey, da musst du Buß tun, dann möchte ich dich wirklich ermutigen, hey, teile das mit jemandem, der neben dir hockt, oder geh später hinterher zum Ministry und bring dort wirklich auch Licht rein. Dort, wo wir Licht reinbringen, das ist so kraftvoll. Und dann können wir wirklich, ja, uns waschen und das annehmen und die Gnade von dem unbezahlbaren Opfer, das Jesus für uns da hat. Jesus reinigt uns von unserer Schuld. Und so möchte ich einfach auch den Text aus 1. Johannes 1, 5 bis 2, 2 lesen. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet: Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Ja, und nach dem geht es eben weiter. Und dürfen wir hier ins Heiligtum hineintreten, wo auf der rechten Seite der Schaubrottisch ist. Diese Schuld haben wir bekannt und das Opfer von Christus angenommen. Und so dürfen wir parat sein und uns Gott wirklich nähern und in das Heiligtum hineinkommen. Der Schaubrottisch ist aus Akazienholz und mit purem Gold überzogen gewesen. Er hat Tragstangen, dass man ihn wirklich auch hat transportieren konnte. Und darauf sind ja, verschiedene Geräte, Schüsseln, Becher, die alle auch aus purem Gold sind. Und auf dem Tisch sind Brot hergelegt worden im Angesicht vor Gott. Es ist eine Verheißung dafür, dass Gott unser Versorger ist. Er hat für uns alles parat, was wir brauchen. Die Priester durften das Brot nachher essen, nachdem das eine Woche, dass jede Woche ist erneuert wurde, immer am Sabbat. Ist das Brot nachher für die Priester parat gewesen. Was brauchst du jetzt gerade im Leben? Was ist das, was du dir wünschst, wo du Gottes Versorgung brauchst? Ist es Hoffnung? Vertrauen, Liebe, Kraft, Gesundheit, vielleicht auch Mut, vielleicht ganz etwas anderes. Ich möchte einladen, dass du dir das überlegst und einfach auch mit dem vor Gott hergehst und ihm sagst, was du brauchst. Im Hebräer 4, 16 steht: Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten, zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe.
Genau, und Nathanael hat es schon gesehen oder erwähnt, dass eben der Schaubrottisch voller Bedeutung ist. Es waren 12 Brot für die 12 Stämme von Gott oder 12 Stämme von Israel. Das Schaubrot war ein Zeichen für Gottes Versorgung. Es hat nur von Priestern gegessen werden und man hat es wöchentlich erneuert, um sich immer wieder daran zu erinnern, der Bund mit Gott. Und vielleicht merkst du schon ein bisschen, da gibt es doch irgendeine Parallele, weil Jesus hat nämlich auch etwas eingesetzt zum Bund oder zur Erinnerung an Bund mit ihm, nämlich das Abendmahl. Und ich lese euch gerne die Stelle vor, wo Jesus das einsetzt. Er sieht, oder es steht, dann nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und so möchten auch wir uns daran erinnern, was Jesus hat da mit dem Abendmahl als ein kraftvolles Zeichen für den Bund, den er eingesetzt hat, für den neuen Bund. Und wir werden während dem nächsten Lied das so durch die Reihe geben, das Brot und der Traubensaft, das Brot, das der Leib repräsentiert, der Traubensaft, das Blut repräsentiert. Und du darfst es gern für dich nehmen, du darfst es auch gern deinem Nachbarn geben, mit dem Wort, das ist der Leib und das Blut, der Leib, das für dich hergegeben ist und das Blut, das für dich vergossen ist. Du darfst es aber auch gerne einfach an dir vorbeigehen lassen. Fühle dich da völlig frei dazu. Und Jesus, so danken wir dir, dass du uns das Zeichen hast gegeben. Das Zeichen, das uns daran erinnert, an den Bund mit dir. Danke vielmal, dass du die Liebe hergegeben hast, damit wir nicht müssen opfern müssen, damit wir nicht müssen vor das Waschbecken kommen und unserer Schuld konfrontiert sein, sondern dürfen mit dieser Vergebung von dir konfrontiert sein. Danke für dein Blut, das uns reinwischt von jeder Sünde, von jeder Schuld. Und das wollen wir uns immer wieder erinnern. Wir loben und preisen dich, Jesus. Amen. Heiligtum, Schaubrot ist vorbeigekommen und kommen jetzt hier auf der gegenüberliegenden Seite zu diesem Leuchter. Der war aus Gold gefertigt, speziell ist, dass er aus einem Stück gegossen werden musste. Er hat rechts drei Arme, links drei Arme und in der Mitte eine. Und er wird Menora genannt. Und die Menora soll das Licht Gottes in dieser Welt repräsentieren. Und ihr merkt, was passiert. Wenn man das Licht abstellt, scheint plötzlich so eine Kerze viel heller. Es ist ein Zeichen dafür, dass Gott uns Orientierung geben soll in der Welt. Jesus sagt von sich selber in Johannes 8: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also Jesus ist das Licht, das dieser Welt Orientierung gibt. Aber eben nicht allen, sondern denen, die ihm nachfolgen. Denen gilt die Verheißung: Wer mir nachfolgt, wird nicht im Finstern wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und das ist eine gewaltige Zusage. Weil es bedeutet nicht, dass alles einfach am Schnürli läuft in unserem Leben. Das heisst nicht, wenn wir uns für Jesus entscheiden und wir das Licht haben, dass nachher einfach automatisch alles gut wird sein. Aber es gibt uns Orientierung, wenn eben Angriffe kommen, wenn Schwierigkeiten kommen, wenn Herausforderungen kommen in unserem Leben. Wenn wir merken, dass nicht einfach alles perfekt ist, genau dann kann so ein Orientierungslicht im Dunkeln so viel helfen. Ich durfte das persönlich immer wieder erleben, dass ich in Herausforderungen das Licht Gottes erleben durfte. Und das ist schon noch speziell. Plötzlich leuchtet es viel heller im Dunkeln. Und ich glaube, dass das eben auch ein Zeichen ist für unser Leben, Mensch. Und darfst du das Licht auch wieder ein bisschen anlassen. Dass, wenn wir eben Herausforderungen haben, plötzlich merken, wie die Kraft Gottes dort drinnen mächtig sichtbar wird. Und so ist der Leuchter eine Einladung für dich und für mich, die Orientierung von Gott anzunehmen in unser Leben. Jesus nachzufolgen. Und wenn du Jesus bereits kennst, dann kann das auch ein Symbol dafür sein, dass wir ihn dürfen bitten, dass er uns leitet. Und er tut das durch seinen Heiligen Geist. Er redet zu uns. Das Schöne ist ja, dass wir einen Gott haben, der lebendig ist, der täglich die Beziehung zu uns sucht. Was eben nicht mehr so ist mit Ritual und so weiter, sondern es ist ein Gott, der Beziehung zu uns sucht und der zu uns redet. Und vielleicht kann das hier ein Moment sein, wo wir kurz anhalten und Gott fragen: Was willst du mir persönlich sagen? Hast du ein Wort, ein Bild für mich, etwas, was du mir jetzt in diesem Moment sagen willst? Und vielleicht ist es auch ein Moment, wo wir lügen können, wo wir über Gott glauben, wo wir uns über uns selber glauben oder über andere Leute glauben und können das Licht bringen. Weil wir vorher gemerkt haben, vertreibt eben das Licht, die Dunkelheit. Und so nehmen wir kurz einen Moment, wo wir einfach ganz still sind. Wo jeder für sich schnell Gott kann fragen kann, willst du mir etwas sagen? Hast du ein Wort für mich? Hast du ein Bild für mich? Gibt es vielleicht eine Lüge, die ich noch auf die Seite tun darf und bei dir ans Licht bringen? Nehmen wir uns einen Moment vom persönlichen Gebet und der persönlichen Stille. Und so danke dir, Jesus, dafür, dass du ein Gott bist, der persönlich redet, der die persönliche Nähe zu uns sucht. Und danke, dass du das Licht der Welt bist, das uns Orientierung gibt, dass du der bist, der uns Hoffnung gibt in der Hoffnungslosigkeit, Zuversicht in der Zuversichtslosigkeit und Orientierung in der Orientierungslosigkeit. Amen. Und so kommen wir schon zum letzten Element im Heiligtum. Das sind die drei hier. Und das letzte ist der Räucheropferaltar. Er ist direkt hier vor diesem Vorhang aufgestellt worden. Und darauf hat man Weihrauch verbrennt. Und das war so, dass der Priester immer am Morgen reingekommen ist. Und am Morgen hat Weihrauch verbrennt. Und am Abend noch das zweite Mal. Und Weihrauch hat sehr einen intensiven Geschmack. Und so stelle ich mir vor, wie das ganze Zelt ist erfüllt gewesen mit diesem Geschmack. Der Weihrauch ist ein Zeichen für unser Gebet, das wir Gott bringen können. Und ich habe für mich entdeckt, dass das eigentlich auch noch ein guter Rhythmus ist, wie das Priester gemacht hat. Nämlich am Morgen den Tag mit Gebet starten und vielleicht auch immer ein bisschen an einem gleichen Ort. Das kann vielleicht sein, dass ich sage, ich starte meinen Tag immer auf diesem Sessel und rede dort mit Gott. Oder auf dem Weg zum Arbeiten im Auto bete ich für den Tag. Vielleicht im Zug, vielleicht ist es auch beim Zähneputzen. Und am Abend dasselbe. Am Abend ist der Priester wieder reingekommen, hat wieder den Weihrauch angezündet. Und so will auch ich meinen Tag irgendwie mit Gott abschließen, mit einem Gebet, ihm danken für den Tag, für Versorgung, für Bewahrung, in der Nacht und den nächsten Tag wieder herlegen. Und so glaube ich, dass nämlich der Weihrauch eben aufsteigt zu dem Gott. Und wir haben ja verschiedenste Formen, wie wir beten können. Wir können Fürbitte tun, das ist vielleicht das, was wir häufig tun, Gott für etwas beten. Wir können ihm aber auch danken und wir können ihn loben. Mit Lobpreis, mit Lieder, wie es in Psalm 100 beschrieben ist, zieht ein seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Preist ihn, dankt seinen Namen, denn gut ist der Herr, seine Gnade ist ewig und seine Treue von Generation zu Generation. Und ich merke immer wieder, wie Lob, ein Lobensgebet, Lobpreis, singen, mich ausrichtet, mich bereit macht, dem Gott zu begegnen. Und so erfüllt ja der Lobpreis irgendwie unser Haus. Und Gina und ich machen es viel so, dass wenn wir Besuch zu uns hier einladen, dass wir immer ein bisschen Lobpreismusik im Hintergrund laufen. Weil wir uns ja wünschen, dass man den Weihrauch, das Lob, das Gebet auch darf erleben, wenn man zu uns heimkommt. Und so sind wir bei dem letzten Element angekommen. Wo wir Gott unser Gebet bringen. Wo wir Gott unser Lob bringen. Und wir werden es nachher gemeinsam machen. Wir werden nachher gemeinsam in eine Lobpreiszeit einsteigen. Bevor wir das aber machen, wenn wir das tun, wo zu dieser Zeit, wo die Stiftshütte existiert hat und der Tempel auch, nur einer Person, einer ausgewählten Person, einmal im Jahr, ist zu Ehren gekommen. Nämlich ist der Schritt ins Allerheiligste zu wagen. Und zwar hier im Zelt, das habe ich noch gar nicht gesehen, nur Priester dürfen dienen. Das waren die aus dem Stamm Levi, die Nachkommen vom Aaron waren. Nur die Leviten dürfen im Zelt dienen Und nur ein einziger von denen war für ein Jahr der Hohepriester. Und das ist jeweils mit einem Los ausgelost worden. Und wenn der Tag kam, das war Yom Kippur, das Fest, wo man wieder für ein Jahr hat, für die Sühnung vom ganzen Volk das Ritual gemacht, ist der Priester gekommen und hat zuerst von diesem Räucherwerk in eine Pfanne getan und hat zuerst mal den ganzen Raum hier innen mit Rauch ausgefüllt. Weil die Gegenwart von Gott hier dazwischen gewohnt hat. Und es ist beschrieben im 3. Mose, ich habe die Bibelstelle jetzt gerade nicht hier, dass wenn der Aaron oder der Priester den Deckel hätte gesehen, wäre er sofort tot umgekehrt. Und darum ist in der jüdischen Tradition wird es so weitergegeben, dass man dem Hohepriester an diesem Tag hat eine Seele um die Füße gebunden, dass falls er wäre gestorben in dem Moment, wo er hier drin wäre, dass man hätte rausziehen können an der Seele, weil es hätte ja niemand rein dürfen. Und dann wäre er ein Jahr lang tot da hineingelegen. Und nachdem er den Rauch hat, das mit Rauch hat erfüllt, ist er wieder rausgegangen, hat ein erstes Tier geopfert für sich und seine Familie, ist mit dem Blut von diesem Tier gekommen, hat es an die Bundeslade gesprengt und am Boden vorne dran, ist wieder raus und hat einen Bock geopfert für die ganzen Sünden vom ganzen Volk. Ist wieder reingekommen mit dem Blut und hat es wieder hier dran gesprengt, um eben genau die Sühne zu leisten, die Schuld für ein Jahr wieder aufzuheben. Und ich erzähle das euch darum so genau, damit wir ein bisschen verstehen, wie wichtig dass das hier ist. Wie heilig und wie zentriert die Gegenwart von Gott hier war. So krass, dass es eben nichts erlitten hat und man wäre sofort gestorben. Und heute ist es anders. Gott sei Dank. Gott sei Dank ist das Privileg, in Gottes Gegenwart zu kommen, nicht nur mehr im Mensch, einmal im Jahr vorenthalten, sondern für uns möglich, jeden Tag. Durch das inte entscheidende Ereignis. Ich lese euch aus Matthäus 27, Verse 50 bis 52. Es ist dort, wo Jesus am Kreuz hängt. Jesus aber schrie noch einmal laut auf, dann starb er. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich, weil viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. Der Vorhang, der etwa 10 cm dick ist, verriest und es gibt ein gewaltiges Erdbeben. Felsen spalten, Gräber gehen auf, Tote stehen auf, also wildeste Geschichten, die da passieren. Wilde Gegenwart, weil die heilige Gegenwart Gottes, die hier gewohnt hat, raus in die Welt ist. Und das war so ein kraftvoller Moment gewesen, dass die Erde darauf reagiert hat. Die Erde hat gar nicht anders können, als zu beben und Felsen zu spalten und die Gräber, die aufgehen. Weil die gewaltige Kraft, die gewaltige Gegenwart von Gott rausgeflossen ist. Und das hat mich in der Vorbereitung einfach zu tief berührt. Zu merken, dass die Gegenwart, die zu dem fähig ist, dass Tote auferstehen, dass die für mich und für dich zugänglich ist. Dass es möglich ist, durch den Tod von Jesus Christus, jeden Tag, den Schritt hinein zu machen. Und so sind wir am Ende von der Stiftshütte und gleichzeitig am Anfang, dem Gott zu begegnen. Und das wollen wir jetzt machen. In einer gemeinsamen Lobpreiszeit. Ich lade dich ein, jetzt wirklich in dieser Gegenwart zu verweilen. Und ich würde euch gerne noch eine letzte Bibelstelle vorlesen. Sie steht nämlich in Hebräer 9, Verse 8 bis 15 und fasst das nochmal zusammen, das Ganze. Dort steht: Was lehrt uns der Heilige Geist durch das alles? Er macht deutlich, dass der Weg ins himmlische Heiligtum nicht offen ist, solange die Bestimmungen des irdischen Zeltes in Kraft sind. Dieses Zelt ist nämlich ein Sinnbild dessen, voller Bedeutung wir erst in der heutigen Zeit verstehen. Die Gaben und Opfer, die nach den Vorschriften des Gesetzes dargebracht werden, sind nicht imstande, den Opfernden wirklich von seiner Schuld zu befreien und sein Gewissen zur Ruhe zu bringen. Bei allen diesen Vorschriften geht es um Äußerlichkeiten, um Fragen des Essens und Trinkens und um eine Vielzahl von rituellen Waschungen. Und sie gelten deshalb auch nur bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine neue und bessere Ordnung eingeführt wird. Jetzt aber ist diese Zeit angebrochen. Denn jetzt ist Christus gekommen, der Hohepriester, der uns die wahren Güter gebracht hat. Er hat ein größeres und vollkommeneres Zelt durchschritten. Ein Zelt, das nicht von Menschen gemacht wurde und nicht zu dieser Schöpfung gehört. Und was ihm den Weg ins Heiligtum öffnete, war nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut. Ein einziges Mal ist er hineingegangen und die Erlösung, die er bewirkt hat, gilt für immer und ewig. Nur reinigt zwar auch das Blut von Böcken und Stieren, aber dabei handelt es sich nur um eine äußerliche Reinheit. Und nicht anders ist es, wenn die, die unrein geworden sind, mit der in Wasser aufgelöschten Asche einer Kuh besprengt werden. Das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung. Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigem Geist geleitet Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes. Mit seinem Tod hat er für die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen bezahlt, sodass jetzt alle, die Gott berufen hat, losgekauft sind und das ihnen zugesagte, unvergängliche Erbe in Besitz nehmen können. Danke, Jesus, dass du das größere Zelt durchschritten bist und den neuen Bund eingesetzt hast. Danke, dass der Vorhang verrissen ist und dass der Zugang zu dir persönlich möglich ist. Und so laden wir dich ein, jetzt in dieser Zeit wirklich zu begegnen. Danke, dass du da bist und dass du es möglich gemacht hast, dass jeder von uns persönlich dir begegnen kann. Wenn du in dieser Zeit gerne ein Gebet wünschst, gerne hättest, wenn jemand für dich persönlich für dich beten, dann bist du herzlich eingeladen, hinten zum Kreuz zu gehen. Dort sind liebe Leute, die gerne einfach bereit sind, für dich zu beten. Und so wollen wir jetzt eintauchen in die Worship-Zeit, dem Gott zu begegnen. Amen.